Also ich habe schon ein bisschen ein Déjà-vu.
Formulierst noch etwas anders. Kommen nach drei fetten Jahren möglicherweise jetzt die drei mageren?
Also da stehen große Pleiten bevor.
Die Russen sind ja nicht blöd und gaben nochmals Geld aus, was das Zeug hält.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die wirklichen Probleme der russischen Wirtschaft erst dann anfangen, wenn der Krieg vorbei ist und nicht früher.
Aber dann haben wir noch the elephant in the room.
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrov.
Folge 10. Der Wirtschaft geht die Kraft aus. Wie schlimm wird 2025 für Russland? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 10. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrov, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Das Jahr lässt sich für Russland gar nicht gut an. Gleich am Neujahrstag wurde der Transit russischen Gases nach Europa endgültig gestoppt und 10 Tage später verhängten die USA neue und die bisher aggressivsten Sanktionen gegen den russischen Ölsektor. Getroffen sind 2 große russische Ölkonzerne, diverse Versicherungsgesellschaften und mehr als 180 Öltanker, beziehungsweise Tanker, davon glaube ich 140 Öltanker. Die neuen Sanktionen kommen in einer Zeit, in der die russische Wirtschaft ohnehin auf Messerschneide steht. Knapp 3 Jahre lang hat sie ja starke Robustheit erwiesen, große Resilienz, eher sogar verblüfft damit, dass sie so widerstandsfähig ist, trotz Krieg und Sanktionen. Und ist im ersten Kriegsjahr nur mit 1,2% geschrumpft, was nicht sehr viel ist, und im Jahr darauf, 2023, sogar um 3,6% gestiegen und 2024 möglicherweise sogar stärker. Die endgültigen Zahlen sind noch nicht da. Damit scheint es aber jetzt vorbei zu sein mit dieser Dynamik. Es scheint ein Einschnitt da zu sein. Herr Astrov, sagen Sie einmal ganz kurz, kommt es in Russland gerade zu einem bösen Erwachen?
Also böses Erwachen, das ist vielleicht zu stark ausgedrückt. Es kommt, ja, es kommt zu einer Verlangsamung, aber ich möchte nicht zu dramatisch klingen und ich möchte auch die Zuhörer daran erinnern, dass vor einem Jahr hat man, also ich habe schon ein bisschen einen Déjà-vu-Effekt, weil schon vor einem Jahr hat man gesagt, dass für 24 rechnet man mit einem nahezu Stillstand, also man rechnet mit einer deutlichen Verlangsamung des Wachstums. Im Endeffekt sehen wir, dass die Wirtschaft im Jahre 24 um fast 4% gestiegen ist. Das ist schon fast ein Faktum. Ja. Das heißt, eher nein, würde ich sagen.
Wir gehen es der Reihe nach durch, würde ich vorschlagen, wie immer. Ich habe angedeutet, beginnen wir bei den äußeren Schocks, die jetzt da sind, die dazugekommen sind. Und zwar, wie ich angedeutet habe, der Stopp des Gastransits durch die Ukraine. Dort ist es ja so, dass in etwa Berechnungen zufolge fallen jetzt 16% des russischen Exportvolumens weg. Es gibt Hochrechnungen, dass Russland dadurch 6,5 Milliarden Dollar verliert im Jahr. Allerdings gibt es auch andere Berechnungen, dass man sagt, das seien vielleicht doch nur 4,5 Milliarden, wenn überhaupt. Und wenn der Gaspreis steigt, dass die Russen auf den anderen Routen mehr einnehmen, könnte es sein, dass gar kein großer Verlust da ist. Was würden denn Sie sagen, wie relevant ist der Wegfall des Gastransits durch die Ukraine für die russische Wirtschaft?
Also an sich, die Tatsache, dass jetzt Gastransit über die Ukraine zum Stillstand gekommen ist, ist vielleicht nicht ein Todesurteil für die russische Gaswirtschaft. Das nicht. Aber man muss bedenken, dass dieser letzte Schritt, also der Wegfall des Ukraine-Transits, kommt zusätzlich zu vielen anderen Schocks, die Gazprom in den letzten Jahren durchmachen musste. Weil man darf nicht vergessen, dass russische Gasexporte nach Europa, seit der Krieg angefangen ist, um ca. 80% gesunken sind. Ja. Und das ist ein enormer Schock für Gazprom, weil man kann nicht diese ganzen Mengen Richtung Asien, Richtung China umleiten. Also aus verschiedenen Gründen, vor allem aufgrund dessen, dass es nicht genügend Pipelines gibt, die Richtung China gehen. Und China ist auch nicht bereit, diese Mengen zu kaufen, anzunehmen. Und das führt dazu, dass Gazprom momentan schon vor vielen, also sehr große finanzielle Schwierigkeiten hat. Und bekanntlich gibt es zum Beispiel jetzt Pläne, viele Leute zu entlassen, also viele Leute zu kündigen, also Mitarbeiter beim Gazprom. Gazprom schließt jetzt auch zum Beispiel seine Vertretung in Brüssel und so weiter und so weiter. Das hat schon Folgen für die russische Gaswirtschaft.
Aber eher für den Gaskonzern Gazprom als jetzt für das russische Budget. Dort ist es, glaube ich, nicht so relevant, Wegfallen, das Letzte. Genau. Der Gazprom-Konzern ist natürlich am meisten betroffen von der ganzen Situation mit den Kriegsfolgen, nicht?
Ja.
Relevanter ist aber noch das Öl. Ja? Mhm. Und jetzt ist es so, dass die Amerikaner tatsächlich sich offenbar, wie sollen wir sagen, frei genug fühlen, dass man doch eine stärkere Sanktion gegen den Ölsektor nachlegt und eine wirklich aggressive. Denn die Konzerne, die jetzt auf die Sanktionsliste kamen, das ist Gazprom Neft und Surgut Neftegas, das ist die Nummer 3 und die Nummer 4 der russischen Ölkonzerne. Und dann kommen noch dazu, wie ich vorher erwähnt habe, die Sanktionen gegen die Öltanker. Das trifft diese sogenannte Schattenflotte, die die Russen aufgebaut haben, damit sie unter Umgehung der Sanktionen doch das Öl auf den Weltmarkt bringen. Und hier legen die Amerikaner stark nach. Jetzt ist es so, dass Russland produziert in etwa über den Daumen 10% des weltweiten Öls. In etwa 100 Millionen Barrel werden pro Tag circa gefördert weltweit. In etwa plus minus 10 Millionen fördern die Russen. Und davon ging in etwa die Hälfte auf den Weltmarkt. Und wenn jetzt diese Schattenflotte getroffen ist, da gibt es Berechnungen, dass in etwa 1,2 bis 1,5 Millionen Barrel pro Tag nicht mehr exportiert werden können aktuell. Das hieße 1,2 bis 1,5 Prozent sozusagen des Weltöls. Ölexport sind die wichtigsten Einnahmen fürs russische Budget. Wie sehr wird es jetzt durch die neuen Sanktionen getroffen?
Erstens glaube ich nicht, dass es zu sehr großen Exportausfällen kommt. Also mengenmäßig, ich glaube, Russland wird versuchen, Wege zu finden, um diesen Sanktionen auszuweichen. Ja, es wird wahrscheinlich dauern, so wie immer. Ja, also am Anfang kommt der Schock und wir haben gesehen, also in den ersten Tagen, nachdem diese neuen US-Sanktionen angekündigt wurden, hat man auch gesehen, dass viele russische Tanker, also viele russische Schiffe mit Öl, die sind dann vor der chinesischen Küste, vor der Küste von Singapur und so weiter gestanden und die Häfen, also die chinesischen und die asiatischen Häfen, sie haben sich geweigert, dann diese Tanker zu akzeptieren. Das haben wir gesehen.
Und der Ölpreis ist auch gleich gestiegen.
Ja, von
Ölpreis zuvor ist gestiegen. Etwa 75, ja. Glaube ich, Dollar je Barrel auf 81 sogar, 80, ja. 81, ja. Durchaus merkbar.
Ja. Ich glaube, dass man, also so wie es immer der Fall war bislang, man wird schon Wege finden, wie man diesen Sanktionen ausweicht. Das ist das eine. Und das zweite, selbst wenn nicht, dann wird der Ölpreis steigen. Ja, und der globale Ölpreis. Und wenn der globale Ölpreis steigt, dann ist es nicht im Sinne von Präsident Trump. Weil eines seiner großen Wahlversprechen war ja, den Ölpreis niedrig zu halten. Ja, weil das ist... Also aus seiner Sicht ist es ganz wichtig für die Wirtschaft. Okay, es ist auch wichtig für die Wirtschaft. Ja. Und ich glaube nicht, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Präsident Trump durchaus willig sein könnte, also diese Sanktionen auf den russischen Ölsektor im Zweifelsfall auch aufzuheben. Weil wenn es wirklich dazu kommt, dass diese Sanktionen zu einem deutlichen Anstieg des Ölpreises auf Dauer führen, dann glaube ich nicht, dass das Interesse der US-amerikanischen Regierung daran stark sein wird, diese Sanktionen beizubehalten.
Also selbst diese Sanktionen würden Sie mal nicht so dramatisch ansehen?
Also mittelfristig nicht. Ja, kurzfristig ist es immer ein Schock, aber mittelfristig glaube ich nicht.
Kurzfristig heißt es mal die nächsten 2-3 Monate wahrscheinlich,
ja,
nicht?
Ja.
Bis sich alle adaptieren?
Ja.
Aber gut, jetzt sehen wir ab von diesen 2 neuen Schocks, von den 2 äußeren Schocks, die da kommen. Auch unabhängig davon ist es ja so, dass die Dynamik aus Wirtschaftsentwicklung in Russland etwas raus ist. Das, glaube ich, lässt sich nicht leugnen. Ich habe vergangene Woche dieser Tage mal mit Oleg Vjugin gesprochen. Das ist der ehemalige Vizechef der russischen Zentralbank und Ökonom. Und der sagt, ein relativ guter Zeitraum für die russische Wirtschaft, der zuvor auf angehäuften Ressourcen gründete, ist einfach vorbei. Janis Kluge von der Berliner Stiftung für Wissenschaft und Politik hat zuvor schon geschrieben, mal die Grenzen dieses Wirtschaftsmodells sind erreicht. Und das ist ein Wirtschaftsmodell, wie wir wissen, in den letzten 3 Jahren, das auf Staatsausgaben für den Krieg gründete und für die Rüstungsindustrie, wo auch ganz viele Jobs geschaffen worden sind, neue Jobs. Die Frage an Sie, Herr Astroff, ist dieses Modell vorbei und beginnt eine andere Phase in Russland? Kommt es zu einem Wirtschaftseinbruch oder, ich formuliere es noch etwas anders, kommen nach 3 fetten Jahren möglicherweise jetzt die 3 mageren?
Also es kommt auf jeden Fall zu einer Verlangsamung. Ja, ich glaube, da sind die Experten sich weitgehend einig. Das heißt, für heuer erwartet man meistens ein Wirtschaftswachstum so zwischen 1% und 2%, was natürlich für russische Verhältnisse, vor allem verglichen mit den letzten Jahren, wenig ist. Aber wenn man zum Beispiel mit dem Euroraum vergleicht, das ist gar nicht so schlecht. Ja? Und das ist auch nicht etwas, was wirklich bedeuten würde, dass das Modell, dass das derzeitige Wirtschaftsmodell oder das derzeitige Modell des Wirtschaftswachstums in Russland wirklich an seine Grenzen gestoßen ist. Warum? Weil ich glaube, viele von diesen Problemen sind auch hausgemacht. Ja, also zum Beispiel aus meiner Sicht der größte, also der wichtigste Faktor, der eine Rolle hinter der Wachstumsverlangsamung spielt, das sind die sehr hohen Zinsen der russischen Zentralbank. Die sind mittlerweile, wie ich sage, in der Stratosphäre, also die sind über 20%.
21%?
Ja, ja, genau. Mhm. Also 21% nominell und real gesehen so circa bei 12%. Also fast so zwischen 11 und 12% Realzinsen. Ja. Und natürlich hat das eine Auswirkung, das dämpft die Investitionen, das dämpft den privaten Konsum, weil natürlich auf der einen Seite sind die Leute eher geneigt, mehr zu sparen, weil sie können dieses Geld sehr profitabel anlegen, um über 20% Zinsen bekommt man, wenn man zum Beispiel eine Bankanlage hat, dann bekommt man über 20% Zinsen pro Jahr. Ja, das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich sind die Kredite, sind die Darlehen so teuer geworden, dass sich nur relativ wenige diese Konditionen leisten können. Aus meiner Sicht, das ist der Hauptgrund für die beobachtete Verlangsamung. Aber wie gesagt, ich glaube, diese Probleme sind zum großen Teil hausgemacht, weil im Endeffekt, das ist die Entscheidung der russischen Zentralbank, wie hoch sie die Zinsen ansetzen wollen. Ja.
Jetzt ist aber so, unterschiedliche Experten nennen unterschiedliche Gründe für die Verlangsamung. Sie haben gemeint, dass das der Hauptgrund ist. Es gibt Leute, die sagen, es ist die Inflation. Die lässt sich ja nicht vom Tisch wischen, dass sie einfach doch exorbitant gestiegen ist im Laufe der Zeit. Die Gesamte wird in etwa bei knapp 10% veranschlagt für das vergangene Jahr. Bei einzelnen Positionen ist es natürlich markant. Ich habe gesehen, bei Kartoffeln war es 2024 100%, bei Butter 40%. Bei den kommunalen Dienstleistungen geht das durchaus auch rauf, glaube ich, auf die 30%, weil die Tarife sehr stark erhöht worden sind. Also auch das hausgemacht, logischerweise. Gaspreise übrigens um den Gazprom-Konzern auch zu entschädigen für das, was er wahrscheinlich an Exporteinnahmen, Einbußen erleidet. Dann ist es so, dass manche auch sagen, naja, die Sanktionen wirken wohl auch. Und jetzt frage ich Sie, haben wir hier nicht eine Anhäufung von Momenten, wo man nicht klar sagen kann, oder sagen Sie, spielt dieses Zusammenspiel dieser Faktoren die Hauptrolle, dass es zu dieser Verlangsamung kommt? Oder ist es doch der hohe Leitzins, wie Sie sagen?
Naja, der hohe Leitzins ist natürlich die Reaktion auf die hohe Inflation. Ja. Ob es eine gerechtfertigte Reaktion ist oder nicht, darüber kann man streiten. Also ich glaube zum Beispiel, dass die Zentralbank etwas übertrieben hat, also mit Zinsanhebungen. Und im Übrigen, bei der letzten Sitzung im Dezember hat sich die russische Zentralbank dazu entschieden, den Leitzins nicht weiter zu erhöhen. Das war eine riesige Überraschung für alle Experten und auch für die Geschäftsleute, weil praktisch alle haben damit gerechnet, dass der Leitzins weiter angehoben wird, auf 23%, meinetwegen sogar 25%. Das ist nicht passiert. Das war eine große Überraschung.
Das heißt, sie hat selber schon Angst, dass sie die Wirtschaft abwürgt, wahrscheinlich, wenn sie es weiter erhöht.
Ja, oder vielleicht ist das auch deswegen, weil die Frau Nabiullin, also die Chefin der russischen Zentralbank, sie stand ja in letzter Zeit unter Kritik, auch von vielen mächtigen Leuten auch im Umkreis von Putin, auch von der sogenannten Realwirtschaft, dass die hohen Leitzinsen die Wirtschaft umbringen. Ja, vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ja, also die hohen Zinsen sind eine Reaktion auf die Inflation, aber die Inflation an sich, sie ist zwar relativ hoch, aber die Inflation ist keine Hemmnis für die russische Wirtschaft an sich. Weil wenn wir uns die Realdynamik der Löhne und der Einkommen, Realeinkommen ansehen, dann sind sie immer noch im Plus, im starken Plus. Das heißt, die Löhne sind letztes Jahr wahrscheinlich so um 8%, 7, 8% gestiegen. Die realen verfügbaren Einkommen der Haushalte auch so um 8%. Das heißt, selbst nach Abzug der hohen Inflation ist der Zuwachs an realen Einkommen hoch. Das bedeutet, dass die Inflation an sich kann, also die Inflation ist kein Hindernis für das russische Wachstum. Aber noch ein Link zu den Sanktionen. Also die Sanktionen sind schon mit Schuld daran, dass die Inflation so hoch ist. Warum? Weil vor allem die angedrohten US-Sanktionen gegen die Geschäftsbanken aus Drittländern wie China, die Türkei und so weiter, sie haben schon dazu beigetragen, dass die Russen praktisch auf kompliziertere Umwege umschichten mussten. Das heißt, man musste so kompliziertere Zahlungswege finden, um weiterhin nach Russland zu importieren. Und das hat zu einer Verteuerung der Import geführt. Und das hat natürlich die Inflation zusätzlich gespeist. Das heißt, um das kurz zusammenzufassen, die Sanktionen sind schon teilweise daran schuld, dass die Inflation hoch ist. Aber die hohe Inflation ist immer noch kein Hindernis für das Wachstum. Und die Reaktion der russischen Zentralbank auf die hohe Inflation ist übermäßig scharf aus meiner Sicht.
Alles klar. Jetzt haben Sie gesagt, es verlangsamt sich die Dynamik bei der Wirtschaft. Das Wirtschaftswachstum geht deutlich zurück. Ob es auch zu einer Stagnation kommen kann, besprechen wir ein bisschen später noch. Was mich interessiert ist, an welchen Merkmalen machen Sie es fest, dass es kritisch wird, beziehungsweise diese Verlangsamung fest? Wo sieht man es schon? Die Verlangsamung fand ja sehr wohl auch schon 2024 statt. Nämlich in den letzten Quartalen, glaube ich, von Quartal zu Quartal sah man es. Aber in welchen Sektoren? Schauen wir uns Industrie an, Konsum, Bauwirtschaft, wo geht es zurück, wo wird es kritisch in Russland?
Ja, man hat zum Beispiel gesehen, in den letzten Monaten von 2024, es gibt noch keine offiziellen Zahlen über das Wachstum im vierten Quartal, aber es gibt Schätzungen, dass der private Konsum in den letzten Monaten stagniert ist. Ja, das heißt, auf Monatsbasis gab es dann keine Steigerungen mehr beim privaten Konsum. Ja, und das ist natürlich schon sehr wichtig, weil der private Konsum ist immer noch der wichtigste oder war der wichtigste Treiber der Wirtschaft in den letzten zwei, drei Jahren. Das ist das eine. Das zweite ist die Bauwirtschaft. Also die Bauwirtschaft leidet schon seit Mitte 2024. Das liegt in erster Linie daran, weil früher ein Großteil der Bauwirtschaft wurde praktisch durch die subventionierten Hypotheken gespeist. Das heißt, dadurch, dass viele russische Familien günstige Hypothekarkredite zu 8% Zinsen bekommen konnten, hat es natürlich sehr stark in die Hände der Bauwirtschaft gespielt. Mit dem 1. Juli 2024 wurde dieses Programm eingestellt. Das heißt, diese vergünstigte Hypothekarkredite, zumindest im Rahmen von diesem Programm, gibt es nicht mehr. Und das hat natürlich schon zu einem Einbruch der Nachfrage nach Immobilien geführt. Und es gibt auch zum Beispiel, ja, insgesamt die Rohstoffe, also alle Industriebranchen, die mit Rohstoffen zu tun haben, vielleicht mit Ausnahme der Ölförderung, die haben schon schwierige Zeiten. Zum Beispiel, man redet auch über die Kohle, also die Förderung von Kohlen. Also da stehen große Pleiten bevor. Ja. Ich habe zum Beispiel gestern gelesen, ja, das ist ein großes Problem für den Staat, wie sie diese Pleiten abwickeln sollen. Also, das heißt, die Sektoren, die dem Außenhandel und den westlichen Sanktionen am meisten ausgesetzt sind, die leiden mehr als zum Beispiel die Sektoren, die vor allem auf die heimische Nachfrage angewiesen sind, mit Ausnahme vielleicht der Bauwirtschaft. Ja, also die leiden mehr. Und ja, das heißt, die Dynamik ist unterschiedlich je nach Sektor.
Sie haben schon den Konsum erwähnt. Ich wollte Sie auch fragen, wie sehr diese Verlangsamung schon bei den Menschen ankommt. Denn andererseits muss man sagen, ich nehme den Autosektor her. Und beim Autosektor habe ich mir die Statistik angesehen für 2024. Die ist nicht wenig sensationell, denn die Verkäufe von Neuwagen, BKWs, ist um 50% gestiegen. Jetzt kann man sagen, von einem relativ niedrigen Niveau aus. Aber es wurden 1,57 Millionen neuer BKWs verkauft. Das ist das Niveau von 2019, etwas nur ganz leicht höher. Also von vor 5 Jahren, lange vor dem Krieg, kann man sagen. Ja? Jetzt habe ich gehört, eine Einschätzung, dass man sagt, die Russen sind ja nicht blöd und gaben nochmals Geld aus, was das Zeug hält, weil die Inflation steigt. Das heißt, sie in weiser Voraussicht, dass es schlimmer wird, schlagen sie nochmal zu, geben das Geld aus. Herrscht doch etwas Unsicherheit in der Bevölkerung, dass es schlimmer kommen könnte, dass die Inflation weiter steigt, dass es ohnehin schwieriger wird? Und geben Sie nochmal deswegen Geld aus? Oder was, wie sehr kommt es in der Bevölkerung schon an? Wie sehr spüren die Leute, dass es vielleicht doch schwieriger wird, das Leben?
Naja, die Autobranche, überhaupt die Autoverkäufer, das ist schon ein bisschen ein spezieller Fall. Ja, weil Sie haben natürlich diese sehr hohen Wachstumsraten erwähnt oder auch zum Beispiel, dass die Anzahl der verkauften Autos doch sehr beeindruckend war voriges Jahr.
Übrigens chinesische Autos vorwiegend.
Ja, ja. Ja.
Aber
ja.
Das ist nur nebenbei.
Ja, aber, ja, ja. Aber das hängt auch damit zusammen, dass die Handelsbarrieren ab Oktober, glaube ich, ab Oktober 24 stark angehoben wurden, also die Einfuhrbarrieren für die Autos. Ja. Und das hat dazu geführt, dass die Leute versucht haben, auch möglichst viele Autos noch vor Oktober zu kaufen, um sozusagen noch von niedrigen Preisen zu profitieren. Und tatsächlich wurden die Preise für Autos schon deutlich angehoben in den letzten Monaten. Insgesamt ist es so, dass ja, die Inflation ist relativ hoch. Und natürlich, man würde meinen, dass vom theoretischen Standpunkt wäre das ein Reiz für die Leute, möglichst Geld jetzt auszugeben, um diesen hohen Inflationsraten auszuweichen, um sozusagen die Situation zu vermeiden, dass sie in der Zukunft noch mehr ausgeben müssen. Aber auf der anderen Seite, schauen Sie, die Zinsen sind so hoch, dass es ist für viele Leute trotzdem gewinnbringend, das Geld nicht auszugeben, sondern auf einer Bankeinlage zu parken, weil die Zinsen so hoch sind.
Also man kriegt, glaube ich, 25%.
Naja, sowas, ja, je nachdem. Aber ja, es ist auf jeden Fall zwischen 20% und 30% pro Jahr. Ja, das ist natürlich schon ein riesiger Anreiz für die Leute zu sparen.
Besser als jede Aktie. Nicht jede, aber besser als viele Aktien.
Ja, das ist im Übrigen, das war auch so ein Kritikpunkt der russischen Wirtschaft an die Politik der russischen Zentralbank. Ja, aber für die Anleger ist es natürlich, also sie freuen sich über die hohen Zinsen.
Einen anderen Aspekt hätte ich noch gerne herausgearbeitet. Wie wir sehen, ist der Staatssektor stark mit subventionierten Krediten gefördert. Und bei Staatssektor ist natürlich ganz klar momentan die Rüstungsindustrie, die dieses billige Geld bekommt. Demgegenüber steht in einer quasi fast in einer Parallelwelt die Privatwirtschaft. Die Privatwirtschaft war sehr wichtig, weil sie geholfen hat mit ihrer Krisenerfahrung und mit ihrer Flexibilität, dass sie diese Sanktionen und den Krieg auch sehr stark abgefedert hat, weil sie ungemein wendig ist. Das war ein wesentlicher Faktor, dass die russische Wirtschaft so gut dasteht in den letzten 3 Jahren. Gleichzeitig ist sie den hohen Zinsen ausgesetzt, im Unterschied zur Staatswirtschaft. Jetzt profitiert natürlich die Privatwirtschaft teilweise davon, dass der Rüstungssektor gut läuft und so weiter. Man kann das sind schon kommunizierende Gefäße. Aber wie sehr findet die Verlangsamung und das Abbremsen der Wirtschaft eigentlich stärker in der Privatwirtschaft statt, während der Staatssektor noch blüht, weil er ohnehin das billige Geld zugeschoben kriegt?
Ja, das ist richtig. Natürlich, diese sehr hohen Zinsen, die beeinträchtigen vor allem den privaten Sektor. Ja, Sie haben recht, natürlich in den letzten Jahren, wenn man sich so einen längeren Zeitraum anschaut, dann natürlich haben auch viele Sektoren, die vor allem in privater Hand sind, sie haben schon von den gestiegenen Staatsausgaben für die Rüstung profitiert. Ja, direkt, indirekt, auch zum Beispiel über das hohe Lohnwachstum haben sehr viele Dienstleistungsunternehmen davon profitiert, dass sie jetzt mehr Aufträge hatten oder mehr Nachfrage hatten. Aber ja, vor allem in der letzten Zeit, also seit, sagen wir so, Mitte 24, nachdem die Zinsen so stark angestiegen sind, ist es vor allem die private Wirtschaft, die darunter leidet, weil, wie Sie gesagt haben, also die staatlichen, also die Betriebe, die Rüstungsbetriebe, sie haben ja nach wie vor Zugang zu billigem Geld, zu billigen Krediten, im Gegensatz zu der privaten Wirtschaft. Das heißt, ja, die private Wirtschaft leidet, das ist völlig richtig.
Das heißt, sie ist beschäftigt damit, dass sie erstens Kredite abstottern muss, die inzwischen teurer geworden sind, und zweitens wahrscheinlich auch vermeidet, neue Kredite aufzunehmen. Ja. Gibt ja Aussagen, dass die gleich wie die Bürger im Land, ja, lieber das Geld auf die Bank legen, als zu investieren. Ne?
Ja, genau.
Fassen wir zusammen. Wie sieht die Situation jetzt insgesamt aus? Sie haben vorher schon erwähnt, wie sie wachsen könnte, die Wirtschaft, 1-2%. Die Prognosen divergieren natürlich schon sehr, wenn ich es mir ansehe. Man hört bis zu 3% manche. Das scheinen mir die wirklichen Optimisten zu sein. Vielleicht sind es auch die Realisten, das werden wir später wissen. Es kursiert auch die Einschätzung, dass es sehr wohl zu einer Stagnation, sondern vielleicht auch zu einem Wirtschaftseinbruch kommt. -1% habe ich gehört, das ist eigentlich jetzt das Schlechteste, was ich gehört habe. Kann es sein, dass es auch zu einem Einbruch kommt, zu einer Kontraktion? Wir haben noch sehr viele Unbekannte natürlich im Spiel, nicht? Letztendlich wird es davon abhängen, wie sich die Situation beim Krieg weiterentwickelt. Aber sagen Sie mal Ihre Einschätzung, welches Spektrum ist da möglich?
Also aus meiner Sicht liegt das Spektrum eher zwischen 0 und 2% Wachstum für dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass es zu einem Minus kommt. Also das heißt, ich glaube nicht, dass es zu einer Rezession kommt. Also wenn man bedenkt, dass die russische Wirtschaft nur um 1%, also 1,2% im Jahre 2022 geschrumpft ist, mit allen diesen Schocks, die damals kamen, ja, die riesigen Sanktionen, die Rubelabwertung.
Also nach dem Kriegsbeginn.
Nach dem Kriegsbeginn, Jahr, ja? Genau. Mhm. Also die Sanktionen, die massivsten Sanktionen überhaupt in der Geschichte, die Rubelabwertung in den ersten Monaten, nachdem der Krieg angefangen hat und so weiter. Und im Endeffekt ist die Wirtschaft nur um 1% geschrumpft. Also
gut, damals waren die Rohstoffpreise exorbitant natürlich. Russland so viel verdient mit dem Export von Öl und Gas wie vorher nicht.
Das stimmt, aber trotzdem. Und dieses Jahr sehe ich nicht, dass es zu den Schocks im ähnlichen Ausmaß wie damals, wie im Jahre 2022 kommen wird. Das heißt, ich glaube nicht, dass es zu einem Minus kommt. Aber es wird natürlich sehr viel davon abhängen, wie lange diese hohen Zinsen aufrechterhalten bleiben, ja, in Russland. Also wenn die Zentralbank wirklich mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik anfängt, dann, und das kann durchaus sein, zum Beispiel schon in der zweiten Jahreshälfte von 2025, dann wird das natürlich die Wachstumsdynamik schon begünstigen.
Das ist das, was Sie intern machen können.
Genau.
Aber dann haben wir noch der Elephant in the Room, wie Sie es vor kurzem auch gesagt haben, Donald Trump ist jetzt neu im Amt und die Entwicklung im Ukraine-Krieg, das ist doch die große Unbekannte, oder nicht?
Das ist die große Unbekannte, vor allem deswegen, weil der Präsident Trump hat ja bekanntlich am Anfang gesagt, also möchte oder er wird es schaffen, dass der Krieg innerhalb von einem Tag beendet ist, ja, dass er die beiden Seiten, dass er es schafft, die beiden Seiten, sowohl Russland als auch die Ukraine, an den Verhandlungstisch zu setzen, ja. Dann hat er irgendwann etwas später gesagt, na, es wird schon ein halbes Jahr brauchen, also an einem Tag wird es nicht gehen. Aber gestern habe ich die Meldung, oder vorgestern habe ich die Meldung gelesen, er hat gesagt, er braucht dafür nicht einen Tag und nicht ein halbes Jahr, sondern einen halben Tag. Das habe ich gelesen. Ja.
Gut, dann müsste er schon vorbei sein. Jetzt zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist er schon einen halben Tag im Amt, der Krieg läuft.
Ne? Naja, das ist schon richtig, ja. Aber zurück zu Ihrer Frage. Es ist so, dass ich glaube schon, dass der Präsident Trump versuchen wird, die Ukraine und Russland an einen Verhandlungstisch zu setzen. Nur ob er genug Instrumente dafür hat, weiß ich nicht. Ja, weil auf der einen Seite natürlich ist es möglich, dass er die Hilfe, also die US-amerikanische Hilfe oder die US-amerikanische Unterstützung für die Ukraine kürzt. Ja, das glaube ich schon. Und das wäre natürlich ein Anreiz für die Ukraine zu verhandeln. Also ein gestiegener Anreiz für die Ukraine zu verhandeln. Aber ob er wirklich ausreichend Druckmittel hat, um auch den Putin an den Verhandlungstisch zu setzen, da bin ich mir nicht so sicher. Ja? Und mein Eindruck ist, dass zumindest momentan ist Russland nicht so sehr an einem Waffenstillstand interessiert, solange sie Fortschritte in Donbass machen, solange sie noch nicht die ganzen Gebiete von Cherson und Saporischschja kontrollieren. Und das sind ja die Gebiete, die eigentlich aus russischer Sicht, nach der russischen Verfassung, die sind ja Teil Russlands. Ja? Also solange es nicht der Fall ist, glaube ich nicht, dass die Anreize für die russische Führung jetzt an einem Waffenstillstand so groß sind. Außer, natürlich, man kann auch dieses Szenario nicht ausschließen, dass der Einbruch der US-amerikanischen Hilfe und der US-amerikanischen Unterstützung an die Ukraine so hoch ist, dass die Ukraine akzeptiert ist, auch ihre Truppen aus Saporischschja und Cherson zurückzuziehen und sozusagen praktisch die wahrscheinlichen Bedingungen der russischen Seite zu akzeptieren, dann würde es auch zu einem Waffenstillstand kommen. Aber unabhängig von all dem, vielleicht werde ich etwas paradox klingen, aber es kann sein, dass wenn angenommen der Krieg ist morgen vorbei, wäre das vielleicht keine gute Nachricht für die russische Wirtschaft. Weil die russische Wirtschaft hat sich inzwischen schon sehr stark an dieses Doping der Kriegsausgaben gewöhnt, dass wenn der Staat sagt, also wir brauchen jetzt nicht mehr die Rüstung im selben Ausmaß wie früher, wäre es natürlich ein Schock für die Rüstungsbetriebe, aber das wäre auch ein Schock für viele andere Sektoren, die damit zusammenhängen. Ja. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die wirklichen Probleme der russischen Wirtschaft erst dann anfangen, wenn der Krieg vorbei ist und nicht früher.
Also das hieße auch, dass es veranlasst ist, Russland veranlasst ist, überhaupt ein Modell von Kriegswirtschaft auch selbst nach dem Krieg nach Möglichkeit zu prolongieren, um sozusagen dieses Doping weiter aufrechtzuerhalten.
Ja, ich glaube, das ist sozusagen ein strukturelles Problem. Ja.
Und jetzt die Frage aller Fragen am Schluss, die sich im Westen viele Leute immer stellen, wenn es unter Umständen jetzt zu einem Nullwachstum, sagen wir so, kommt, 0%, also kein Wachstum und möglicherweise sogar zu einer Rezession, die Sie jetzt nicht unbedingt kommen sehen. Wie sehr ist das für Putin gefährlich in Russland?
Na, gefährlich an sich ist es nicht gefährlich, glaube ich, für Putin, weil, schauen Sie, zum Beispiel, wenn wir uns das Jahrzehnt, so circa zwischen 2010 und 2019 anschauen, ja, manche Jahre waren besser, manche Jahre waren schlechter, aber im Schnitt ist die russische Wirtschaft damals, glaube ich, um nur 1% pro Jahr gewachsen.
Weshalb man auch von einem verlorenen Jahrzehnt für Russland spricht.
Ne? Ja, es ist auch gerechtfertigt, aus meiner Sicht zu sagen, dass es ein verlorenes Jahrzehnt war, das ist völlig richtig. Aber was hat es politisch bewirkt? Nichts. Also so gesehen glaube ich nicht, dass wenn das Wirtschaftswachstum von 4% sogar auf Null fällt. Ja. Ich glaube nicht, dass das an sich ausreicht, um wirklich dem Regime gefährlich zu sein.
Alles klar. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge des Podcasts angelangt. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören und verweisen schon jetzt auf die nächste Folge in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen widmen werden. Sind Sie wieder dabei? Für heute verabschieden sich Herr Wassili Astrow und Eduard Steiner. Danke, Herr Astrow, fürs Kommen.
Bitte gerne.